EU plant mehr Arbeitnehmerrechte. FDP stellt sich dagegen. Verbot von TikTok immer wahrscheinlicher.
Das wird in den Mainstream-Medien gar nicht so gesagt. Die Mainstream-Medien, die verraten mir das nicht.
Wir haben heute den 12.03. und wir starten mit einer Meldung vom Bayerischen Rundfunk, die aufgegriffen wurde von der Tagesschau. AfD im Bundestag beschäftigt mehr als 100 Rechtsextreme. Und ich dachte, hä? So viele Abgeordnete haben die doch gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass die gar nicht die Abgeordneten meinten, sondern die Abgeordneten kommen noch oben drauf. Sondern das sind nur die Mitarbeiter der Abgeordneten. Wir lesen mal. Neonazis und Identitäre. Die AfD im Bundestag beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Milieu. Eine bayerische Rundfunkrecherche zeigt erstmals, in welchem Ausmaß die AfD Verfassungsfeinden Zugang zum Parlament gewährt. Dem Bayerischen Rundfunk liegen mehrere interne Namenslisten aus dem Bundestag vor. Zudem konnte das Reporterteam aktuelle Mitarbeiterverzeichnisse aus der AfD-Fraktion einsehen. Auf diesem Wege hat die Bayerische Rundfunkrecherche mehr als 500 Personen identifiziert, die nach den vorliegenden Informationen für die AfD-Bundestagsfraktion oder ihre Abgeordneten arbeiten und die Hintergründe recherchiert. Unter den Fraktions- und Abgeordnetenmitarbeitern sind Personen, die namentlich in Verfassungsschutzberichten erwähnt werden und solche, die Führungspositionen in beobachteten Organisationen begleiten. Der Bayerische Rundfunk ist in Mitarbeiterschaft auf Teilnehmer in Neonazi-Aufmärschen in Chemnitz, Dortmund, Dresden, Magdeburg und Zwickau gestoßen. Auch dabei sind Personen, die etwa im Zusammenhang mit Reichsbürgern, Gruppierungen oder der rechtsextremen Personengruppe Endkampf in Erscheinung getreten sind. Mitarbeiter haben lokale Pegida-Ableger gegründet und Querdenker-Demonstrationen organisiert. Mehr als die Hälfte der AfD-Abgeordneten beschäftigen Personen, die in Organisationen aktiv sind, die dem Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft sind. Darunter sind nach Bayerischem Rundfunk-Recherchen auch die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel und Tino, der Maler Schruppaller. Die Fraktion, die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter haben Gelegenheit zur Stellungnahme gehalten. Die meisten Anfragen blieben unbeantwortet. Einige Abgeordnete stellten die Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes in Frage.
Das politische Instrument des Verfassungsschutzes.
Ja, gut. Die Fraktion schrieb, Zitat: Aus Gründen des Datenschutzes und der Wahrung der Persönlichkeitsrechte werde man sich nicht äußern. Zudem sei die Einstufung eines Verfassungsschutzamtes grundsätzlich eine reine Maßnahme dieser jeweiligen Behörde und an die sich schon gar nicht automatisch Rechtswirkungen anknüpft. Insgesamt steht der AfD-Fraktion in ihrem Abgeordneten mehr als 30 Millionen Euro für Mitarbeiter zur Verfügung pro Jahr. Die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, sagte dem Bayerischen Rundfunk, Mitarbeiter mit einer Verbindung zu rechtsextremen Kreisen seien eine Gefahr. Sie wollten die Demokratie von innen aushöhlen. Die Ergebnisse der Recherche seien erschütternd. Man müsste überlegen, ob Verfassungsfeinde, die im Bundestag arbeiten, weiterhin als Steuergelder bezahlt werden sollten. Zitat, das sollten wir ändern, das können wir nicht einfach so laufen lassen. Erinnert ihr euch noch an den lustigen Kommentar? Grundsätzlich ist der Verfassungsschutz eine reine Maßnahme dieser jeweiligen Behörde, also die Überwachung oder die Einstufung, und schon gar nicht automatisch rechtswirksam. Gut, gut. Das haben wir ja dem Artikel aus der Tagesschau entnommen und darum gehen wir jetzt in die Zeit. AfD scheitert in Berufungsprozess mit Antrag auf Vertagung. In Münster wird nämlich aktuell verhandelt, ob der Verdacht auf einen rechtsextremen, also der bundesweite rechtsextreme Verdachtsfall die AfD rechtens ist oder nicht. Sie haben ja schon vor dem vorherigen Gericht verloren. Ich glaube, das war in Köln oder so. In Münster wird jetzt sozusagen die Berufung verhandelt. Und das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus da gerade. Am OVG Münster hat der Berufungsprozess um die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall begonnen. Die Partei scheiterte dabei mit mehreren Anträgen. Am Oberverwaltungsgericht Münster hat der Berufungsprozess der AfD gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz wegen der Einstufung der Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall begonnen. Ein Antrag der Partei auf Vertagung der mündlichen Verhandlungen lehnte das Gericht zum Prozessauftakt ab. Der Anwalt der Partei hatte zuvor mehr Zeit gefordert, um das Beweismittel sichten zu können. Es sei nicht möglich gewesen, in der Kürze der Zeit auf die im Januar eingereichten rund 4200 Seiten Dokumente und 116 Stunden Videomaterial entsprechend einzugehen. Das ist das Material, was vom Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt wurde, damit das Gericht bestätigen kann, dass sie ein rechtsextremer Verdachtsfall ist. Auch Anträge auf Ablehnung einzelner Richter wegen Befangenheit und auf Ablehnung des gesamten Senats lehnte das Gericht ab. Der Vorsitzende Richter Gerald Buck warf der AfD in der Begründung der Ablehnung Rechtsmissbrauch vor. Die Partei habe keine neuen Argumente aufgeführt. Der Antrag sei pauschal und offensichtlich grundlos gestellt worden. Kurz darauf stellte die Partei den Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen, weil sie aus dem offiziellen Dokument zitieren wollten, das nicht öffentlich werden darf. Dem stimmte der Senat zu. Zuschauer und Pressevertreter mussten das Oberverwaltungsgericht verlassen. Außerdem forderte der AfD-Anwalt Einsicht in Gutachten zur AfD aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. sowie in eine noch nicht veröffentlichte aktuelle Einschätzung der Gesamtpartei durch das Bundesamt. Beides hatte die AfD ebenso wie Befangenheitsanträge gegen 2 der 5 Bundesrichter, die sie vor dem Oberverwaltungsgericht wiederholte, bereits im Vorfeld erfolglos eingefordert. Bei der Verhandlung geht es im Kern um die Frage, ob die AfD als Gesamtpartei vom Verfassungsschutz als ein rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt werden darf. Das Verwaltungsgericht in Köln wies im März, es war Köln, 2022 eine dagegen gerichtete Klage der AfD in erster Instanz ab. Der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichts soll nun klären, ob das Urteil der Vorinstanz laut dem Bundesverfassungsschutzgesetz rechtens ist. In den insgesamt 3 vor dem Oberverwaltungsgericht anhängigen Berufungsverfahren geht es auch um die Einstufung der AfD-Jugendorganisation der Jungen Alternative und des inzwischen offiziell aufgelösten sogenannten Flügels. Für die Verhandlungen wurden 2 Tage angesetzt. Am Mittwoch, also morgen, könnte ein Urteil fallen. Der Rechtsstreit zwischen der AfD und dem Bundesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Köln dauert inzwischen mehrere Jahre an. Für die AfD hätte eine Einstufung als Verdachtsfall weitreichende Folgen. Dann dürfte geheimdienstliche Mittel zur Beobachtung gegen sie eingesetzt werden, etwa Observation sowie V-Leute. Oder wie man das auf NSU-Basis nennt, Kollegen. Aber nicht nur das, das steht jetzt in diesem Artikel nicht drin. Ich gebe das mal als eigenen Input weiter. Dieses Urteil, was morgen kommt, wird die Grundlage schaffen, ob und wie schnell der Verfassungsschutz den Bundesverband der AfD, den gesamten Verband, die gesamte Partei als gesichert rechtsextrem einstufen kann. Denn wenn die AfD hier wieder scheitert, was sie allem Anschein nach wird, also ich prognostiziere jetzt einfach mal mutig, dass sie scheitern wird, dann gibt's einen Speedrun. Hoffentlich. Wenn morgen das Urteil darüber ist, dass der rechtsextremistische Verdachtsfall bestätigt ist und der Verfassungsschutz dazu übergehen kann, die zusätzlichen Informationen, die sie haben, zu nutzen, um aus dem Verdachtsfall eine gesichert rechtsextreme Bewegung zu machen, dann ist das der erste wichtige Schritt zu einem Eröffnungsverfahren des Verbotes. Oha. Ja. Und hoffentlich bleiben die bis zum Zeitpunkt des Verbotes, sind die nicht so groß, dass es in irgendeiner Form schwierig werden könnte. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ja. Verbot von TikTok in den USA ist immer wahrscheinlicher. Das hat mich auch ein bisschen überfahren. Ein Verbot der Videoplattform TikTok in den USA rückt näher. Noch in dieser Woche könnte das neue Gesetz mit der breiten Unterstützung von Republikanern und Demokraten verabschiedet werden. Nur einer ist dagegen. Na, und wer ist es? Donald Trump, natürlich. Obwohl er 2020 selber ein Verbot wollte, aber naja, Gott. Seit Jahren machen Politiker beider Parteien Front gegen die Social-Media-Plattform TikTok, die dem chinesischen Konzern ByteDance aus Peking gehört. Steve Scalise, Republikaner aus Louisiana und Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, sagte am Montag: Wir müssen sicherstellen, dass die chinesische Regierung die TikTok-Daten ihrer US-Nutzer nicht für Propaganda und Spionage missbraucht. Der 13-seitige Gesetzentwurf ist einer der wenigen, die eine ungewöhnlich breite Unterstützung beider Parteien findet. Bereits vergangene Woche hatte der Energie- und Handelsausschuss den Entwurf einstimmig gebilligt. Sollte die TikTok-Mutterfirma ByteDance bis zum 30. September, also gut 1,5 Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen, nicht an ein nicht-chinesisches Unternehmen verkauft haben, muss die TikTok-App aus den App-Stores von Google und Apple entfernt werden. Und jetzt kommt was Witziges. Die chinesische Regierung verurteilt den neuen Gesetzesentwurf. Es untergrabe die Meinungsfreiheit.
Ja.
Ich lese das so vor, wie es hier steht. Die chinesische Regierung, Ladies and Gentlemen. Wir leben einfach in einer Simulation. In Washington schmunzelt man über solche Äußerungen. Die Internetangebote amerikanischer Tech-Unternehmen wie Google oder Facebook sind in China seit Jahren verboten. Webseiten wie der New York Times sind ebenso blockiert wie die Angebote der BBC oder der Deutschen Welle. Sollte sich dieses Gesetzespaket durchsetzen, wäre das ein erheblicher Schritt, auch für die Bündnispartner eventuell zu gucken, holy fuck, Alter, Amerika hat gerade TikTok verboten. Also unabhängig vom Verkauf jetzt betrachtet, könnte das ziemlich insane werden. Man stelle sich vor, was das mit einer Gesellschaft machen würde, wenn du heute TikTok verbietest. Wow. Wahrscheinlich wäre es einfach nur gut für Meta und YouTube und Google. In Europa bzw. in Deutschland wäre das extrem schlecht für die AfD, die eine gigantische TikTok-Reichweite hat. Vielleicht würde sich das irgendwo hin verlagern, aber TikTok auf jeden Fall erstmal lahmlegen. Finde ich eine gute Nachricht. TikTok muss weg. Schnell. Winter ohne Atomkraft gut überstanden und Strom ist billiger. Der meteorologische Winter ist vorbei. Der zweite nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der erste nach dem endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie. Die Energieversorgung in Bayern und Deutschland hat das gut verkraftet. Düstere Vorhersagen gab es viele. Auch noch in den Tagen kurz vor Weihnachten, als für kurze Zeit der Anteil von Kohlestrom in Deutschland im Stromnetz hoch war. Eine populistische Dummzeitschrift, ihr wisst, welche ich meine, schrieb damals Deutschland in der Kohlefalle. CSU-Generalsekretär Martin Huber postete, der deutsche Strom sei so dreckig wie seit Jahren nicht. Aber gucken wir doch mal auf die Fakten. Oh, die Fakten. Die Gesamtbilanz der drei Wintermonate und auch des vergangenen Jahres fällt jetzt jedoch weit positiver aus. Bruno Burger, verantwortlich für die Datenbank Energy Charts des Fraunhofer Instituts für Solare und Energiesysteme, ISE, hat die Zahlen ausgewertet. Er resümiert. Zitat. Wir sind super durch den Winter gekommen. Es gab keine Stromknappheit. Die Abschaltung der Kernkraftwerke hat sich nicht negativ ausgewirkt auf die Stromversorgung im Winter. Deutschland verbrennt so wenig Kohle wie zuletzt 1959. Dabei mussten die Stromversorger auch nicht häufiger auf Kohlekraftwerke zurückgreifen, sondern ganz im Gegenteil. 2023 verbrannte Deutschland trotz des Atomausstieges so wenig Kohle in Kraftwerken wie zuletzt 1959. In den Monaten Januar und Februar setzte sich dieser Abwärtstrend bei der Kohleverstromung weiter fort. So wurden in diesem Winter 29% weniger Kohle verbrannt als im Jahr zuvor. Der Verbrauch von Erdgas für die Stromerzeugung blieb konstant. Auf der anderen Seite stieg die Produktion von Strom aus Wind und Sonne während der Wintermonate im Jahresvergleich um ein Drittel auf ein neues Rekordhoch. Das ist einerseits dem Ausbau von Windkraft und Photovoltaik zu verdanken, andererseits aber auch den günstigen Wetterbedingungen. Im Ergebnis kam deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Quellen als aus fossilen. Wie viel bedeutet das? Stromerzeugung 2023 in Terawattstunden? Aus erneuerbaren Energien 260,47 Terawattstunden, aus nicht erneuerbaren Energien 169,4 Terawattstunden. Gucken wir mal, wie es aktuell aussieht. Stromerzeugung bis Februar 2024. Erneuerbare Energien 51,2 Terawattstunden, nicht erneuerbare Energien 32,7 Terawattstunden. Über Exporte wurden 1,8 Terawattstunden in andere Länder geschickt. Dadurch verbessere sich die Klimabilanz der deutschen Stromerzeugung im Jahresvergleich merklich und das trotz des Ausstiegs aus der Kernkraft. Ha. Das liegt auch daran, dass Deutschland Atomstrom von Frankreich kauft und das im TV nicht verraten wird. Das ist sehr gut, ich habe mich darauf gewartet. Ich habe nämlich den Bereich der Kernenergie Stromerzeugung für 2023 rausgelassen. Deswegen, wie viele Terawattstunden haben wir denn Kernenergie benutzt für 2023? Wie viel haben wir benutzt? Du weißt es sicherlich. Wie viel ist es? Also, für 2023 in der Stromerzeugung 260,7 Terawattstunden erneuerbare Energie. Wie viel ist es für Kernenergie? Wie viel ist es für Kernenergie? Na, wie viel sind importiert worden? Let's go, du kriegst es hin. Wie viel ist es?
Was wird in den Mainstream-Medien nicht verraten?
Es sind 8,6. 8,6.
Das wird in den Mainstream-Medien gar nicht so gesagt. Die Mainstream-Medien, die verraten dir das nicht.
8,6 Terawattstunden.
Oh!
Bruder, cringe, wer in meine Fallen läuft.
Aber?
Dankeschön für den Kommentar. Entschuldigung. Ich freue mich über sowas zu sehr. Es war wirklich unangenehm gerade. Aber eigentlich auch sehr lustig. Quelle übrigens Fraunhofer Institut. Für den Fall, dass jemand nachgucken will. So, dann gehen wir mal zum Preis. Dass sich der schrittweise Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft in den Preiskurven der wieder vergangenen Jahre nicht abgebildet hat, ist nach Ansicht von Bruno Burger vom Fraunhofer Institut kein Wunder. Dafür sei der Anteil der deutschen Kernkraft an der Stromproduktion schlicht zu gering gewesen. Ich muss jetzt mal einen richtigen Dank auf diese Kernfanboys machen, ne? Es ist wirklich wichtig, hier jetzt einen Slam-Dunk auf diese Leute zu machen, die die letzten 2 Jahre ganz besonders davon gesprochen und daher beigewünscht haben, sich einen Strom, einen Brownout oder einen Blackout. Leute, die in irgendeiner Form davon gesprochen haben, ja, dass Deutschland ja jetzt in der Stromversorgung in irgendeiner Form. Ich muss hier einen gigantischen Dank, Slam-Dunk machen jetzt. Ne? Weil ich diese Scheiße wirklich schon in den letzten Monaten öfter mal gehört habe. Und die Realität, Ladies and Gentlemen, sieht halt folgendermaßen aus. Zitat. Wir sind ja integriert in den europäischen Stromkraft. Und ob in Europa 3 Kernkraftwerke fehlen oder nicht, das macht bei den Strompreisen so gut wie nichts aus. Andere, stärkere Effekte haben die Abschaltung der Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 und Emsland im vergangenen Jahr überlagert. Neben den beschriebenen Entwicklungen im Inland war das unter anderem auch ein internationaler Boom der erneuerbaren Stromerzeugung, so Marco Wünsch von der Prognos. Zitat, der Ausbau von Photovoltaik war sehr stark in Europa und zwar flächendeckend. Von den klassischen Sonnenländern Spanien und Portugal über Polen, Tschechien und Holland bis selbst nach Skandinavien. Auch die Wasserkraftwerke lieferten im vergangenen Winter wieder mehr Strom als im Jahr zuvor, als vor allem der Süden Europas unter Dürre litt. Und die Produktion der französischen Atomkraftwerke stabilisierte sich wieder, nachdem im Vorjahr viele Reaktoren wegen verschleppter Wartungsarbeiten stillstehen mussten. Oh. Oh. Ladies and Gentlemen, das sind Daten, bei denen man sagen kann, bitte anerkennen. EU plant mehr Arbeitnehmerrechte. FDP stellt sich dagegen. Ich übernehme die Farbe Gelb, damit mit der Farbe Gelb endlich wieder was Positives verbunden wird. EU-Mitgliedstaaten wollen für Lieferdienste und Taxifahrer bessere Arbeitsbedingungen schaffen. In der Ampelregierung ist man sich da noch nicht so sicher und eher uneins. Millionen Lieferdienste und Taxifahrer großer Online-Plattformen könnten in der EU auf bessere Arbeitsbedingungen hoffen. Die Mitgliedstaaten sprachen sich für neue Vorgaben aus, um etwa Scheinselbstständigkeit besser zu verhindern, wie die belgische EU-Ratspräsidentin am Montag mitteilte. Das Europaparlament muss dem Vorhaben noch zustimmen. Eine Mehrheit ist wahrscheinlich. Was kommt aus Berlin? Na? Wer stimmt dagegen? Komm. Ein kleiner Tipp. Ich. Berlin enthielt sich bei der Entscheidung am Montag, weil es unterschiedliche Ansichten zum Vorhaben gibt. So hatten sich vor allem FDP-Vertreter gegen das Gesetz ausgesprochen. Hört zu. Wichtig, das zu verstehen. Also, das EU-Gesetz will der sogenannten Gig-Economy diese Scheinselbstständigkeitssituation ein bisschen schwieriger machen. Also Leute, die eigentlich in Arbeitnehmerverhältnissen sein sollten, aber das nicht sind und deswegen irgendwie so selbstständig, aber das ist halt Scheinselbstständigkeit, so ein weirder Scheiß, ne? Mit welcher Begründung hat die FDP das jetzt rausgenommen? Wir lesen es mal vor. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Johannes Vogel bezeichnete die vorgesehene Plattformregel jüngst als, Zitat, einen Angriff auf alle Selbstständigen in Europa.
Ja, genau.
Ja, gut. Selbstständigkeit sei ein zentraler und notwendiger Teil einer modernen Arbeitswelt. Die Initiative der Kommission gehe daher nicht zu weit, sondern in die falsche Richtung. Zitat: Es kann nicht sein, dass Selbstständige gegen ihren Willen zu Beschäftigten gemacht werden sollen. Ja, das ist eine FDP-Position. Das kann man sich nicht ausdenken. Diese Partei gehört gefälligst endlich aus der Regierung raus. Die darf nie wieder auch nur in einer Koalition sitzen. Ich hoffe, alle Bundesparteien gucken sich das an und sagen, oh Gott, nie wieder. Das ist wirklich cringe. Ich will abschließen mit einem Video.
Gern würde Ahmed seinen Werkzeugkoffer schnappen und arbeiten gehen. Ein Jahr lang war der Syrer bei einer Erfurter Elektroinstallationsfirma beschäftigt, hat sein eigenes Geld verdient, war beliebt bei den Kollegen. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Erfurter Ausländerbehörde hat ihm seine Arbeitserlaubnis wieder entzogen. Sein ehemaliger Chef kann es nicht fassen.
Das macht mich betroffen. Weil so geht man einfach nicht mit Menschen um. Das ist menschenverachtend aus meiner Sicht. Sowohl die Wortwahl im persönlichen Gespräch als auch jetzt hier im Schriftstück, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann nicht wahr sein.
Die Ausländerbehörde Erfurt schreibt, es stehe ihr aus einwanderungspolitischen Gründen frei, den Aufenthalt eines geduldeten Ausländers so zu gestalten. Das eine, die spätere Entfernung aus dem Bundesgebiet unter Umständen hindernde Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse vermieden wird.
Die Ausländerbehörde schreibt, ihr steht es zu, die Integration, also die Umstände des Aufenthalts so zu gestalten, dass, Zitat, eine spätere Entfernung aus dem Bundesgebiet unter Umständen hindernde Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse vermieden wird. Der hat einen Arbeitgeber, der will den einstellen. Die Ausländerbehörde hat dem jetzt die Arbeitserlaubnis abgenommen und will den dann halt, was, Bulgarien oder Rumänien abschieben, weil er da den Erstantrag gestellt hat. Und diese Ausländerbehörde sagt jetzt, es ist der Ausländerbehörde daher grundsätzlich nicht verwehrt, im Rahmen ihres Ermessens aus einwanderungspolitischen Gründen den Aufenthalt eines geduldeten Ausländers so auszugestalten, dass seine spätere Entfernung aus dem Bundesgebiet unter Umständen hindernde Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse vermieden wird.
Komm nach Deutschland, arbeite bei uns. Wir brauchen unbedingt Fachkräfte. Jedes Jahr fehlen 400.000 Leute. Wir haben noch keine Personalien, die wollen alle nicht für den Lohn bei uns arbeiten.
Ja. Das in seiner absurden Form ist wahrscheinlich in vielen Fällen, über die nicht so berichtet wird, absurde Realität. Absurd. Und der Grund dafür ist, dass er einen Erstantrag auf Asyl in einem anderen Land gestellt hat, jetzt hier in Deutschland nur geduldet ist und deswegen vermutlich in das andere Land, also Rumänien oder Bulgarien, zurück abgeschoben werden muss, weil er hat ja da den Erstantrag gestellt. Er arbeitet zwar in Deutschland, er hat zwar einen Arbeitgeber in Deutschland, er will zwar in Deutschland bleiben, er hat Deutschkenntnisse, allem Anschein nach, aber, wundervoll.
Zu Deutsch, Integration unerwünscht, damit man ihn leichter nach Rumänien abschieben
Rumänien war's.
Kann, wo er seinen ersten Asylantrag stellte. Ahmeds Ziel war aber immer ein eigenständiges Leben in Deutschland.
Ich habe meinen Sprachkurs gemacht. Ich habe meinen Weg gefunden, dass ich, wie man arbeitet. Ich habe das alles selber gemacht, dass ich alles meine Miete bezahlen, die Versicherung, Rentenversicherung, über alles Möglichkeit, was man bezahlen. Ich habe das schon gezahlt, als ich war, als Vollzeitarbeit.
Vollzeitkraft. Der spricht Deutsch, der hat einen Job, der bezahlt Steuern, der bezahlt Rente, der bezahlt Versicherung. Meanwhile, die Ausländerbehörde reicht uns nicht, Ausländer raus.
Ja.
Danke.
Aber momentan, meine Arbeit ist schon weg, dann bekomme ich nicht mehr meinen Lohn.
Heute bezieht er Sozialhilfe, statt für sein eigenes Auskommen sorgen zu können.
Ja, ja, ist kein Joke. Die haben ihn zurück in den Staat, in die staatliche Abhängigkeit gedrückt, weil er, das ist so absurd, Digga. Imagine.
So restriktiv wie Erfurt würden längst nicht alle Ausländerbehörden vorgehen, sagt die Migrationsbeauftragte.
Oh. Meine Forderung ist, alle Arbeitsverbote abzuschaffen, alle Hürden für den Arbeitsmarkt abzuschaffen. Wir haben einen aufnehmenden Arbeitsmarkt. Wir haben ein Riesenproblem mit einem Arbeits- und Fachkräftemangel. Und ich sehe überhaupt keinen Grund mehr dazu, dafür, dass wir Arbeitsverbote haben.
Haben wir nicht. Gibt keinen Grund dafür. Man möchte meinen, dass es sinnvoll wäre, das wirklich zu tun, aber naja.
Endlich wieder arbeiten, das ist Ahmeds größter Traum und an dem halten sein Chef und er weiter fest.
Meine Wirtschaft immer warten auf mich, dass wieder auf meine Arbeit sein und dann wieder mit meiner Tasche los auf Baustelle gehen.
Aufgeben ist keine Option, überhaupt nicht. Wir werden uns weiter bemühen, dass Ahmed bei uns wieder arbeiten darf.
Ahmeds Chance ist ein neuer Härtefallantrag, doch der dauert mindestens 6 Monate. Viel verschenkte Zeit für ihn und auch seinen Arbeitgeber.
Das, was der Arbeitgeber hier erlebt, erleben hunderte Unternehmen in ganz Deutschland. In der Vergangenheit war das normaler, als es jetzt ist. Dass das jetzt immer noch passiert, ist vollkommen absurd. Vollkommen absurd. Bis 2019 war es auch vollkommen normal, eine Vorrangprüfung zu haben. Da hinte der gute Ahmed, bevor er sich bei dem Unternehmen Nutz bewirbt, wenn ich jetzt mal annehmen kann, dass der Name Nutz ist, bewirbt, hätte er 10 deutsche Arbeitnehmer, hätte da die Vorrangprüfung gesagt. Es ist einfach krass, der Arbeitgeber hier übelst stabil an dieser Stelle. Natürlich ist der Arbeitgeber stabil, er will ja eine Arbeitskraft haben. Und Ahmed hat jetzt vielleicht in seinen Gehaltsvorstellungen auch echt noch ein bisschen Luft nach oben sicherlich. Aber das ist doch erstmal eine gute Voraussetzung, um in Deutschland Fuß zu fassen. Nichtsdestotrotz sagt die Ausländerbehörde, go f*** yourself, Ausländer raus, Digga. Und ironisch an dieser Sache ist, dass wenn der nicht arbeitet, er Sozialhilfe bezieht. Also nicht die 563 Euro des Bürgergelds, sondern 460 Euro Sozialhilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz. Schön. Mit diesen Nachrichten beende ich den heutigen Nachrichtenkatalog. Muss ja auch reichen, ne?